Wir hören auf den Predigttext aus Lukas 21, die Verse 25 bis 36. Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen, und auf Erden wird den Völkern bange sein. Und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres. Und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde. Denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und alsdann werden sie sehen den Menschensohn kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Und er sagte ihnen ein Gleichnis: Seht den Feigenbaum und alle Bäume an. Wenn sie jetzt ausschlagen und ihr seht es, so wisst ihr selber, dass jetzt der Sommer nahe ist. So auch ihr, wenn ihr seht, dass dies alles geschieht, so wisst, dass das Reich Gottes nahe ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis es alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht. Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden mit Fressen und Saufen und mit täglichen Sorgen und dieser Tag nicht plötzlich über euch komme wie ein Fallstrick. Denn er wird über alle kommen, die auf der ganzen Erde wohnen. So seid allezeit wach und betet, dass ihr stark werdet, zu entfliehen diesem allem, was geschehen soll, und zu stehen vor dem Menschensohn. Herr Jesus Christus, du bist mitten in die Nacht hineingekommen und du wirst auch in die Nacht wiederkommen. Es ist die Nacht und unsägliche Not in dieser Welt. Du bist in die Nacht unserer Herzen und meines Herzens hineingekommen. Es ist die Nacht der Sünde und Verlorenheit. Und so kommen wir an diesem Morgen zu dir, unserem lebendigen Herrn. Du hast gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und an anderer Stelle sagst du, es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Wir möchten glaubensvoll und mutig deinem Kommen entgegengehen. Mit deiner Aufforderung, handelt, bis ich wiederkomme. So segne dein Volk, erbarme dich über sie, segne die Gemeinde in der Verfolgung und trage sie durch. Öffne du unsere Herzen, dass dein Wort uns erreichen kann. Gott will im Dunkel wohnen und hat es doch erhellt. Als wollte er belohnen, so richtet er die Welt, der sich den Erdkreis baute, der lässt den Sünder nicht. Wer hier dem Sohn vertraute, kommt dort aus dem Gericht. So segnet Andreas Schäfer, dass er uns dein Wort in Vollmacht sagen kann. Amen.
Jesus kommt. Es wird hell. Es wird richtig hell. Was für eine Freude. Jesus kommt. Mann, das ist gut. Und das steht über dem zweiten Adventssonntag. Und das gibt diesem zweiten Adventssonntag ein ausgesprochenes eigenes Gewicht, eine eigene Bedeutung. Das ist eine gute Ordnung. Am ersten Adventssonntag, siehe, dein König kommt zu dir. Am dritten Adventssonntag steht der Täufer in der Mitte, Johannes der Täufer. Der vierte gehört Maria, aber der zweite, der gehört Jesus. Jesus kommt. Jesus kommt. Das ist ein Phänomen, das zu unserem christlichen Glauben elementar dazugehört, dass der Sohn Gottes, Jesus Christus, einmal in diese Welt gekommen ist und dass er wiederkommt in diese Welt, in Raum und Zeit. Wir haben es gehört, wir haben es gelesen, sichtbar. Und im Schwerpunkt über diesem Sonntag steht dieses eine Wort, was wir auch als Leitwort haben. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Und gleichzeitig hat dieses Thema auch ein bisschen was Fremdes. Wir merken das. Es hat einen Charakter, der uns eigentlich so grundsätzlich nicht so nahe liegt, und es hat auch den Charakter, dass es eigentlich so nicht in die Stimmung der Adventszeit hineinzupassen scheint. Denn eigentlich ist ja die Adventszeit für uns diese kuschelige Zeit. Ja, wir machen die Kerzen an, machen es gemütlich, haben ein paar Lichter, drei Plätzchen oder wie auch immer, alles wunderschön, wunderbar. Es wird so ein bisschen gedeckt, gedimmt, und der zweite Advent, bumm, der bringt ihnen statt Kerzen das volle Licht. Alle, die mit mir vorhin in der Gebetszeit waren, haben das ja ganz exemplarisch erlebt. Als einer unserer Mitbeter per Zufall in Anführungszeichen den Lichtschalter traf und wir vorhin plötzlich fast im Stockdunklen gebetet haben. Beten und singen kann man auch im Dunklen. Eine einsame Kerze leuchtete noch in unserem Gebetsraum, bis der Bruder wieder den Lichtschalter fand und uns wieder illuminiert hat. Das ist der Unterschied. Ja, die eine Kerze, kuscheliger Advent, bam, das volle Licht, Jesus kommt. Das sind zwei ganz verschiedene Geschmacksrichtungen. Und manchmal sind wir für diese zweite Geschmacksrichtung gar nicht so richtig eingestellt. Wir sind dann eher so auf dieses, ja, schön. Wie kommt das denn? Das kommt daher, dass wir mit dem Kind in der Krippe, mit dem kommen wir noch gut klar. Das haben wir noch relativ unter Kontrolle. Mit so Babys, das kriegen wir noch hin. Das schaffen wir noch. Da können wir noch unsere Lieder singen. Das hat noch so was, ja, was Nostalgisches. Eben so was, was ans Herz geht und uns berührt und uns nahe ist. Aber Jesus, der kommt. Jesus, der wiederkommt. Jesus, der sichtbar auftritt. Wow, den kann ich ja gar nicht mehr kontrollieren. Der ist mir ja vollkommen meinem Willen entnommen. Wie soll ich das steuern? Da bin ich ja gar nicht mehr Herr der Lage. Da bin ich einer vollkommen anderen Rolle. Genau. Ganz genau. Eine komplett andere Rolle. Davor, das war okay. Das geht. Und wenn man das noch verknüpft mit Frieden und Liebe und Harmonie, boah, super. Aber Jesus, der kommt, der in Raum und Zeit eintritt, der Menschen begegnet, der die Mächtigen vom Thron stürzt, der sagt, wer der Chef ist, wer die Krone aufhat, wer der König ist. Das ist schwierig zu steuern. Das kann man nicht mehr steuern. Und doch ist es genau das jetzt, was über diesem zweiten Adventssonntag in ganzer Größe, Schönheit und Kraft steht: Jesus kommt. Nun könnte man sagen, ja gut, dieses nicht ganz Wohlfühlen mit der Thematik, das mag ja insbesondere für die gelten, die eben noch keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus haben. Ja, aber lassen Sie uns auch sagen, es schwappt auch manches Mal in unsere eigenen Kreise derer hinein, die an Jesus Christus glauben. Und lassen Sie mich das auch sagen, es gibt auch so eine eigenartige Ambivalenz, was das Thema angeht, was wir auch manchmal in Liedern ausdrücken, dass wir sagen, Herr Jesus, ja, ich freue mich riesig, wenn du kommst, Klammer auf, aber nicht jetzt, Klammer zu. Und das ist gar nicht böse gemeint. Man hat sowas im Hinterkopf, wo man denkt, oh Mann, was heißt das denn, wenn Jesus kommt? Ich bin da gerade vielleicht ins Leben hineingestartet, ich habe da meine Entwicklung, meine Überlegungen, meine Vorstellung, wie das Leben laufen soll. Und wenn dann Jesus kommt, dann ist das ja wie ein dramatischer Abbruch. Und das ist ein so kompletter Denkfehler. Vielleicht gelingt uns das heute Morgen, das bei diesem Thema zu erkennen. Wenn Jesus kommt, wird nichts abgebrochen. Es ist der Aufbruch. Das ist was vollkommen anderes. Es ist ein Aufbruch. Wie kann ich es erläutern? Vielleicht kann ich es so erläutern, wenn der Wiederkunft Jesu innerhalb der Gemeinde Jesu das ein Denkproblem hat, das ist wie ein Mensch, der nach Advent nicht Weihnachten will. Weil Advent so schön ist. Aber das würden Sie auch nicht sagen. Oder denken Sie das doch ein bisschen? Also ich kann mich an diese Gefühlslage erinnern. Das ist ewig zurück. Ich kann mich an die Gefühlslage erinnern, als junger Kerl da, als Jungschaler, Teenager zu Hause, wenn da bei uns tatsächlich der klassische Adventskranz da eben so eine schöne Position bekam und man war in diesen Wochen so ganz stark auf diesen Adventskranz fokussiert mit einer Kerze und zwei und drei und vier. Irgendwie war das was. Und dann kam unmittelbar vor Weihnachten meine Mutter diesen Putz raus. Und dabei verschwand dann auch in großer Deutlichkeit dieses vertrocknete Ding und wurde despektierlich auf den Balkon gepfeffert. Es hatte keinen Raum mehr in der so bisher wichtigen Wohnung. Und das ist doch hart, der arme Adventskranz. Verstehen Sie? Aber natürlich dauerte der Schmerz nur ganz kurz, weil an den Platz kam ja dann der Weihnachtsbaum. Und dann denkt kein Mensch mehr an dieses vertrocknete Etwas. Und das ist das auch. Jesus kommt. Oh, vielleicht nicht, Herr, es ist so schön, Adventskranz. Aber dann habe ich ja kein Weihnachten. Verstehen Sie? Also der Gedankengang ist ganz, ganz wichtig für unseren Kopf. Wir, die wir Jesus erwarten und gleichzeitig unsere eigenen Lebenswelten davor uns sehen und denken, was geht da alles kaputt, was wird nicht vollendet, was wird abgebrochen. Und umgekehrt steht die Botschaft ganz klar da, wenn Jesus kommt, dann tatsächlich, dann wird Aufbruch thematisiert, dann kommt es zum Fest, dann kommt es zum Eigentlichen, dann wird es sehr, 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 sehr hell. Warum ist das so wichtig? Mit dem Wiederkommen von Jesus. Das ist deswegen so wichtig, weil wir die Einzigen sind, die das wissen. Das weiß ja die Majorität dieser Welt überhaupt nicht. Hat sie gar keine Ahnung von. Wir wissen es. Wir wissen es aufgrund dessen, dass uns das Jesus gesagt hat. Und deswegen steht groß in diesem Text ja dieses Leitwort drin. Himmel und Erde werden vergehen. Stellen Sie das mal vor. Himmel und Erde werden vergehen. Das sind jetzt für uns die letzten festen Bastionen. Himmel und Erde werden vergehen. Meine Worte vergehen nicht. Und wenn wir jetzt an der Stelle in der Gesamtthematik, dass Jesus kommt, das ein bisschen an die Seite schieben, es ein paar letzten Spezialisten überlassen, oder wenn wir nichts mehr zu tun haben, mal darüber nachdenken, uns das nicht berührt, uns das unbeteiligt sein lässt, dann ist das zuallererst deswegen nicht möglich, weil es einer Verachtung der Worte von Jesus gleichkommt. Das geht doch nicht. Hat uns das gesagt? Ich kann doch von Jesus etwas einfach an die Seite schieben, nur weil es mir gerade nicht in meinen Kram passt. Oder weil ich das thematisch jetzt nicht so interessant finde. Sondern ich habe das ganz stark in mein Leben mit hineinzunehmen, dass Jesus uns in Kenntnis setzt, ich komme zurück, ich komme zu euch, ich trete auf, es wird hell, ich werde kommen. Wir können auf jeden Fall auch nicht diesem Thema ausweichen, weil wenn wir diesem Thema ausweichen, dann bleibt das nicht ohne Wirkung. Wer das Thema des Kommens von Jesus in seinen Glauben, seinen Alltag nicht integriert, der wird das erleben, nicht dramatisch, aber sukzessive erleben, dass das seinen Glauben verändert. Natürlich. Wir werden dann anderes tun. Wir werden uns anders einrichten. Wir werden andere Schwerpunkte setzen. Wir werden nicht in dieser Erwartungshaltung grundsätzlich unterwegs sein. Wir werden nicht ausgerichtet sein auf etwas Kommendes. Wir kriegen das, was wir manchmal schon gesagt haben, eher diese Kreisbewegung, diese wiederholende Kreisbewegung in unserem Leben, statt die Zielbewegung. Wir werden das erleben, dass das verändert das Christsein. Es bekommt so einen individualistischen, innerweltlichen Drive. Wir lösen uns quasi hier in dem ganzen System auf hier. Verstehen Sie, das eine bleibt ja, wir sind hier, wir leben hier und wir haben hier unsere Aufgaben, aber das ist doch nicht das Wesentliche. Das Wesentliche ist, dass wir ihm entgegengehen und dass er kommt, und wenn er kommt, wird's hell, es wird sehr hell, es wird wunderschön hell, mitten in alter Dunkelheit. Das heißt, wir haben tatsächlich dieses Thema in unser Leben mit hineinzunehmen. Es ist ein großes, gutes, heiliges, schönes Thema, Jesus kommt. Niemand hat's, nur wir. Nur wir haben diese Kenntnis, der kommt. Der kommt mitten hinein, wie wir es gesungen haben, in Raum und Zeit, der kommt mitten hinein, alle Systeme, der kommt. Und er hat uns darauf vorbereitet. Und wenn er uns darauf vorbereitet hat, auf diesen Zeitpunkt der Freude, der Begegnung mit ihm, dann gilt natürlich bei ihm zuallererst, dass wir jetzt diese Bedeutung der Zeichen ein ganz klein wenig realisieren. Er hat uns ja mit Wir haben ein Stück ja nur gelesen. Er hat uns ja mit hineingenommen in das Entdecken, dass er uns vorbereitet, dass er vorbereitende Zeichen, Erkennungszeichen gibt, dass er kommt. Warum gibt er diese Erkennungszeichen? Warum gibt er diese Markierungspunkte? Warum ist das für ihn so wichtig? Das ist deswegen für ihn so wichtig, weil natürlich der Lauf der Welt eine gewisse Gleichförmigkeit hat. Das geht einfach immer weiter. Das gehen Sie mal von Ihrem kleinen Leben, Ihren 80, 90 Jahren da mal weg und gucken Sie mal die nächsten 100 Jahre, 200 Jahre, 500 Jahre, 1000 Jahre, 2000 Jahre. Das kommt. Völker kommen, Herrschaften kommen, Gesellschaften kommen, Ideologien kommen, Philosophien kommen, gehen wieder weg, die Nächsten kommen, bam, bam. Geht immer weiter, geht immer weiter, geht immer weiter, geht immer weiter. Gibt euch irgendetwas, was sich ändert? Gibt es irgendwelche Markierungspunkte? Kennen Sie dieses Tunnelgefühl? Ach, nicht so diese kleinen Mini-Tunnel da, so ein Kilometer, so eine richtige, die richtigen Tunnel, die so richtige viele Kilometer haben, wo Sie wissen, die nächste Viertelstunde meines Lebens ist geblockt. Ich fahre jetzt da rein und bin Kilometer für Kilometer in so einer Betonröhre, darf nicht nachdenken, was über mir ist und fahre da eben tatsächlich rein. Das ist immer gleich, ist immer gleich. Das Einzige, was sich ändert, finde das immer sehr hilfreich, sind am Rande die Kilometermarkierungsmarken. Das finde ich sehr liebevoll. Ja? Sie haben Ihren Tempomat auf 80 eingestellt und düsseln da vor sich hin, hinter irgendeinem stinkenden LKW. Aber so ganz langsam geht's rückwärts gerechnet runter. 10 Kilometer, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Lichter wird hell, die Schlusskurve kommt, bam, Sie sind da. Dafür gibt es Zeichen, damit wir nicht einfach in einer Zeitlosigkeit immer im gleichen Trott in der Tunnelröhre der Weltgeschichte vor uns hinlaufen, dass wir mit in diese Spur hineinkommen. Denn tatsächlich, die Ereignisse scheinen einer gewissen Unbeweglichkeit sich zu entwickeln. Es ist wie wenn ein Schiff am Horizont erscheint, am weiten Horizont erscheint, das ist ja nicht unmittelbar bei Ihnen. Das braucht Zeit, bis es sich aufbaut und dann tatsächlich ist seiner ganzen Größe da. Und so nimmt uns Jesus mit hinein, sagt, es gibt Zeichen. Die Zeichen, die ich euch gebe, sind einmal tatsächlich die Entwicklungen meines Volkes Israel. Israel spielt eine ganz, ganz wesentliche Rolle in der Ur unseres Gottes. Und wir gehören ja zu diesen absolut Bevorzugten, dass wir zu einer Generation gehören, die leben darf, während sein Volk zurückmarschiert ist, mit einem großen Anteil zurückmarschiert ist in sein Land, entsprechend der Verheißungen und der Zeichen, die Gott gegeben hat. Gott hat seine Worte absolut erfüllt und ist sie am Erfüllen. Und wir erleben es mit, denken Sie an das Buch, was ich Ihnen vorgestellt habe von Daniel Haaf. Wir erleben es mit, wie Menschen aus diesem Volk zum Glauben an ihren Messias kommen, wie messianischen Gemeinden gegründet werden in Israel und weltweit. Und wir sehen das und staunen und sehen quasi in dem Tunnel der Weltgeschichte diese Markierung, sagen, oh mein Gott, was, wir sind schon bei Kilometer 2. Ja, faszinierend. Ich muss mal aufwachen, ich muss mal langsam mich wie einrichten, dass die Schlusskurve kommt, dass es Licht mehr wird, dass ich aus dem Tunnel rausfahre und dass dann tatsächlich Jesus dasteht. Und natürlich gehört auch die gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen dazu. Hier Jesus spricht von Verführung, Jesus spricht von Verfolgung, Jesus spricht sogar von kosmologischen Dimensionen, die das haben wird mit seinem Wiederkommen, wo ganze Erschütterungen stattfinden. Und Jesus spricht ganz intensiv tatsächlich auch von den Nöten der Nationen. Wir lesen davon, dass die Menschen vergehen werden vor Furcht und in Erwartung der Dinge. Es gibt, wie heißt es im Griechischen, es gibt die Aporien der Nationen. Sie landen in Aporien. Vielleicht haben Sie dieses Fremdwort schon mal gehört. Eine Aporie ist ein unlösbarer Konflikt. Also ich komme da nicht raus. Ich hab das Problem, aber ich habe keine Lösung für das Problem. Und da brauchen Sie jetzt, egal wie Sie politisch orientiert sind, nur ein bisschen reingucken in das Weltsystem. Dann entdecken Sie, dass da Aporien auftauchen, wo wir mit unterschiedlichen Dingen herangehen standen und immer wieder in einer gewissen Hilflosigkeit am Ende dasteht. Man will das steuern und lenken und machen und tun. Und man landet in so einer Aporie. Und dazu gehört auch diese Ängste mit all dem, was einen so bewegt. Ja, das gehört tatsächlich mit dazu, richtig. Und das alles nennt uns hier Jesus als Zeichen. Und diese Zeichen gilt es zu erkennen. Und wenn es anfängt zu geschehen, dann sollten wir wach werden, wie in diesem Tunnel. Dann sollten wir aus unserem Hindösen bei 80 durchschnittlichen Stundenkilometern mal wach werden. Vielleicht ist es hilfreich, mal ein Tempomat rauszunehmen und wieder selber das Gaspedal zu bedienen, sich ein bisschen aufzurichten, nach vorne zu gucken und zu schauen, was geschieht. Das ist der Gedankengang. Deswegen sagt uns das Jesus. Nein, wir sind keine apokalyptischen Hektiker. Nein, wir sind in dieser grundsätzlichen Demut, dass wir viele Dinge nicht wissen, dass wir überrascht sein werden, wenn es alles wahr wird, wie es dann tatsächlich hingeht. Aber wir nehmen ihn ernst, deine Worte werden nicht vergehen. Er kommt und er hat uns zur Vorbereitung, zum Wachwerden, zum Erkennen die Bedeutung dieser Zeichen geschenkt. Und so gehen wir wach geworden, erkennend vom Fortlauf dieses großen Tunnels und von der Zielkurve tatsächlich in unser Leben hinein. Aber neben diesem grundsätzlichen Wissen um die Bedeutung der Zeichen entdecken wir ja ein zweites, nämlich dass wir ja auch den Inhalt der Zukunft hier von Jesus wunderbar beschrieben bekommen. Wir bekommen ihn wunderbar beschrieben. Wie wird er uns beschrieben? Er wird uns so beschrieben, dass hier Jesus uns sagt, es geht um eure, haben Sie den Aufzug gesehen? Es geht um eure Erlösung. Es geht um unsere Erlösung. Dieses Wort ist ja ein Grundsatzwort christlichen Glaubens. Und diesem Grundsatzwort christlichen Glaubens steckt ganz unterschiedliche Aspekte drin. Erlösung, das ist aus dem Verständnis von uns Christen zuallererst keine Sache. Erlösung von uns Christen ist zuallererst eine Person. Denn wir haben einen Erlöser, der etwas getan hat. Das ist Jesus Christus. Er ist unsere Erlösung. Und als Jesus kam, dann kam er als Erlöser in diese Welt. Das war seine Hauptaufgabe, Menschen zu erlösen. Erlösen, die Sprachwelt dahinter, die ist für uns weit, weit weg. Das ist die Sprachwelt der Sklaven, das ist die Sprachwelt von Menschen, die verkauft waren. Und dann wurden sie unter anderem, das ist eine Bedeutung dieses Wort, dann wurden sie losgekauft. Jemand hat einen Preis gezahlt, damit sie frei werden konnten. Das ist eines der Verständnisse von Erlösung. So hat uns dieser Erlöser Jesus losgekauft durch sein stellvertretendes Sterben am Kreuz auf Golgatha von der Macht der Sünde, von der Macht des Todes, von der Macht des Teufels. Er hat den Preis bezahlt in seinem Sterben. Sie kennen miteinander diese Sprache. Und jetzt sind wir, die wir zum Glauben kamen, jetzt sind wir erlöst. Das heißt, wir haben tatsächlich Erlösung bekommen. Das können Sie an unglaublich vielen wunderschönen, Ihnen teilweise gut bekannten Bibelstellen nachvollziehen. Wir werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. In Jesus haben wir die Erlösung, nämlich die Vergebung der Sünden. Er ist der Mittler des neuen Bundes, damit durch seinen Tod, der geschehen ist zur Erlösung von Übertretungen und im ersten Bund die Berufenen das verheißene Erbe empfangen. In Jesus haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Sie merken, das sind ganz bekannte grundsätzliche Texte aus dem Römerbrief, aus Kolosser, Hebräer, Epheser habe ich jetzt gerade mal eben in so vier Stellen genannt. Und man könnte noch viele anfügen. Wunderbar, wir sind die Erlösten. Und jetzt heißt es hier, erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Ja, was jetzt? Ich bin doch der Erlöste. Ja, natürlich bin ich der Erlöste. In Christus habe ich die Erlösung bekommen und er ist mein Erlöser. Und jetzt, wenn Jesus kommt, wird diese Erlösung sichtbar. Sie wird sichtbar. Denn verstehen Sie miteinander, dass Sie und ich diesen Erlösten gehören, die aus dem Machtbereich der Sünde, des Teufels und des Todes herausgenommen sind, dass uns das ewige Leben gehört, dass der Himmel uns offen steht, dass wir mit dem Vater eine lebendige Beziehung haben, dass Jesus unser Herr ist, dass wir Glieder sind an seinem Leib und wie die ganzen Wahrheiten heißen. Das alles haben Sie durch seine Worte, aber das ist ja in der Weise nicht sichtbar. Jetzt leben wir noch im Glauben. Jetzt leben wir noch im Unsichtbaren. Jetzt leben wir noch in diesem Zeitlichen. Aber dann, wenn er kommt, dann wird eure Erlösung nahen. Stellen Sie sich das mal vor. Das hat was ganz Entscheidendes, Befreiendes zu tun. Denn dann wird zum allerersten Mal für Sie und für alle mit Ihnen das sichtbar, was das Geheimnis Ihres Lebens, das Geheimnis Ihres Glaubens ist. Sie werden Jesus, stellt das vor, Jesus selber sehen, der für sie vor 2000 Jahren sein Leben gelassen hat auf dieser Erde. Sie werden es dokumentiert bekommen, der Beziehung, wie er mit ihnen umgeht, dass er zu ihnen und sie zu ihm gehören. Sie bekommen es deutlich ausgedrückt, dass ihnen die Schuld vergeben ist. Sie bekommen einen Platz bei ihm, wir hatten es an diesem Wochenende, in seiner Welt, in seinem Himmel, in seiner Ewigkeit. Dann wird das alles offenbar. Das ist doch ein absoluter, fundamentaler Unterschied. Bis jetzt laufen wir wie gedeckelt. Bis jetzt laufen wir wie im Nebel. Bis jetzt laufen wir einfach wie auf drei Zylinder. Wir fahren da so vor uns hin, wir tucken da in der Unscheinbarkeit des Glaubens in Treue irgendwie durch, singen unsere Lieder. Aber dass es dokumentiert wird, Sie und ich, wir sind die Erlösten. Das passiert mit der Wiederkunft von Jesus Christus für seine Gemeinde, für sein Volk Israel und für die Völkerwelt, aber auch für seine Gemeinde. Es wird sichtbar. Ich weiß nicht, ob Sie sich das vorstellen. Das darf man sich mal vorstellen. Stellen Sie mal einen Augenblick das vor, wenn Sie zum allerersten Mal, Sie, wirklich, stellen Sie mal vor, so ganz normal Sie, so ein ganz durchschnittlicher Typ wie Sie, ja, dass Sie tatsächlich im Himmel angekommen sind. Sie sind im Himmel angekommen und Sie sehen die gesamte Truppe. Die ganzen anderen auch. Ach, nicht nur die paar hundert jetzt hier. Stellen Sie das mal vor. Diese Millionen und Abermillionen, die jetzt gerade im 21. Jahrhundert hier so unterwegs sind mit Jesus. Und dann merken sie, wir sind ja am Ende der Fahnenstange mit unserem 21. Jahrhundert. Da waren ja schon 2000 Jahre vor uns Jesus unterwegs. Und dann tauchen die alle auf. Die ganzen Gruft ist aus dem Mittelalter und aus der frühen Kirchengeschichte. Und dann plötzlich sehen sie so ein paar Apostel da rumlaufen. Dann merken sie, die Heiligen des alten Bundes sind mit dabei. Und dann wird es ihnen aber ganz warm ums Herz und plötzlich begreifen sie, hat das alles ernst gemeint. Der hat das ganz ernst gemeint. Der hat uns tatsächlich zusammengebunden in einen Leib, in eine Gemeinschaft. Und tatsächlich, der meint das absolut ernst. Ich bin da, ich gehöre ihm. Ich bin in einer neuen Leiblichkeit in seiner Gegenwart. Ich kann nichts mehr sagen. Ich bin sprachlos. Mir fehlen die Worte. Stille betet ihn an. Mein Gott, tatsächlich. Ich bin erlöst. Verstehen Sie? Ich bin erlöst. Ich bin erlöst. Und deswegen ist das Wort, was hier steht, für uns so ein wunderschönes Wort. Wir sind jetzt die Erlösung, haben die Erlösung in ihm. Und er ist unser Erlöser. Aber unsere Erlösung naht. Und ich freue mich mit Ihnen darauf. Wenn unsere Erlösung naht, wenn sie sichtbar wird, wenn sie auftritt. Es gibt diesen Tag der Erlösung, an dem er kommen wird. Und deswegen ist es ein Freudentag. Merken Sie es nochmal, bricht da was ab? Ist das ein trauriger Tag des Adventskranzes, Endes? Oder fängt er das Entscheidende an? Leben die Fülle. Es ist und bleibt das prägende Bild. Wir haben es manches Mal schon ausgetauscht in Konferenzen, Tagen und auch in Predigten. Ich will es Ihnen in Erinnerung rufen, dass wir den Vorgang, in dem wir sind, aus dem wie Jesus uns lehrt, mit dem Bild einer Schwangerschaft verbinden. Das ist ein ganz, ganz wichtiger, elementarer Vorgang. Natürlich, wer wollte das abstreiten? Aber keiner würde nach 9 Monaten sagen, jetzt wird wirklich was abgebrochen. Das ist tragisch. Können wir das noch verlängern? Vielleicht noch 10., 11. Monat dranhängen, war gerade so schön, so kuschelig. Ich sehe schon, die Mütter unter uns kriegen schon die Panik. Nein, jeder weiß, es wird nichts abgebrochen. Es bricht das Eigentliche an. Das streicht das ja nicht weg. Aber all das, was da war, war dafür da. Und all das, was Sie jetzt leben im Glauben, in der Welt jetzt, ist dafür da, dass Ihre Erlösung naht. Und dass Jesus sichtbar da ist. Und Ihre Erlösung und meine Erlösung offenbar wird. Ja, wir haben die Bedeutung der Zeichen und erkennen Sie in den Tunnel, mit dem wir unterwegs sind. Ja, wir sehen den Inhalt der Zukunft, unsere Erlösung. Und wir hören von Jesus, wie wir uns zu verhalten haben auf dem Weg zu diesem Ziel. Was ist jetzt der Weg zum Ziel? Und jetzt tauchen in unserem Text tatsächlich diese beiden schönen, starken Imperative auf. Diese beiden starken Imperative. Haben Sie sie gelesen? Wenn dies anfängt zu geschehen, dann steht auf, seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Sie und ich, wir haben jetzt einen doppelten Imperativ zu hören. Und der doppelte Imperativ besteht im Aufrichten und er besteht im Kopf hochheben. Im Aufrichten und im Kopf hochheben. Wollen Sie ein biblisches Bild? Johannes 8, da steht genau die Vokabel. Da kommt diese Passage mit der Ehebrecherin, die da diese Männerbagage da herangeschleift hat, um Jesus und diese Frau zu diskreditieren. Und dann heißt es doch, dass Jesus gebückt da saß. Erinnern Sie sich? Gebückt da saß und dann da so rumgeschrieben hat. Was, das ist jetzt gar nicht das Thema, aber saß so gebückt da. Und dann sagt die Bibel, und er richtete sich auf. Das ist genau das Wort hier. Und er richtete sich auf, aus der gebückten Haltung nach unten schreibend, er richtet sich auf. Zweites Beispiel, Lukas Kapitel 13, diese gebeugte, gebückte Frau. Da steht genau das Verb wieder, genau das Verb. Die durch ihre körperliche Beeinträchtigung, diesem erniedrigenden, demütigenden Gang so unterwegs sein muss, dann begegnete sie Jesus und sie richtete sich auf. Der Blick nach unten ist klar, das ist der Blick der Resignation, das ist der Blick des Eingeschränktseins, das ist der Blick, der nur ein ganz kleines Sichtfeld hat, das ist der Blick nur unmittelbar auf meine Fußspitze, das ist der Blick auf das unmittelbare Kleine, es ist der Blick ohne Hoffnung, der Blick ohne Perspektive, der Blick ohne Dynamik, ohne Kraft, versuchen Sie mal gebückt nach unten zu rennen. Sie schlurfen vor sich hin, sie gehen vor sich hin, sie sind auf sich fokussiert und jetzt richten sie sich auf, sie haben eine ganz andere Perspektive. Wenn ihr das alles anfangt sehen zu geschehen, dann richtet euch auf und erhebt euren Kopf. Wie kann das passieren? Ist das ein bisschen mehr als nur Psychologie? Ja, das ist mehr als Psychologie. Warum machen wir das? Warum gehen wir aufgerichtet und mit erhobenem Kopf? Weil wir Jesus begegnet sind. Aus der Jesus-Begegnung erfolgt diese Haltung. Nein, nicht aus der Analyse der Weltlage, nicht aus meiner inneren Emotion, nicht aufgrund der Nettigkeit der Gemeinde, nicht aufgrund irgendwie eines psychologischen Tricks oder weil ich halt so gut drauf bin und mir ein paar Pillen eingeworfen habe, sondern weil ich Jesus begegnet bin. Die Jesus-Begegnung schafft die Aufrichtung und den erhobenen Kopf. Und ich bitte Sie von ganzem Herzen, dass Sie das in diesen Tagen für sich einmal neu durchdenken, in der Gemeinschaft mit Jesus. Dass Sie ihm begegnen und dann schauen Sie mal mit mir, was das mit Ihnen macht. Was das tatsächlich mit Ihnen macht, bis ins Körperliche, bis in die Seele hinein macht, wenn Sie Jesus begegnen. Das lässt sich doch nicht gleich. Das schafft doch eine Veränderung. Die Erfahrungen, die Sie sonst in Ihrem Tag machen, das sind alles sekundär. Gegenüber dieser Primärerfahrung, ich bin Jesus begegnet. Wenn Sie Jesus begegnet sind, richten Sie sich auf und erheben den Kopf. Weil er Ihnen in den Zeichen ein Erkennen der Zeit geschenkt hat und weil er Ihnen den Inhalt der Zukunft mit Erlösung präsentiert hat, gehen Sie aufgerichtet und mit erhobenem Kopf in die Zukunft. Nicht, weil die Weltlage jetzt easy wird, nicht, weil alles Böse plötzlich ganz toll ist. Nicht, weil alles Belastende sie nicht mehr bekümmern würde. Sondern weil sie eine Jesus-Begegnung hatten. Aus der Jesus-Begegnung heraus gehen Menschen aufrecht und mit erhobenem Kopf. Deswegen ist dieser Text so wichtig, weil uns Jesus das als Imperativ, als Befehl sagt. Das heißt, wenn sie es nicht tun, bleibt es nicht ohne Wirkung. Von sich aus gehen Sie und ich nicht aufrecht. Von sich aus haben Sie den Kopf nicht oben. Von sich aus sacken Sie zusammen. Der Imperativ von Jesus ist absolut liebevoll. Absolut liebevoll. Begegne mir. Und dann hörst du diesen heilvollen Imperativ, der aus der Jesusbegegnung erfolgt. Richte dich auf, heb deinen Kopf hoch und geh mir entgegen. Merken Sie, Jesus kommt. Die Zeichen im Tunnel der Weltgeschichte sind gut. Sie sollten Ihren Tempomat abschalten. Sie sollten auf dem Fahrersitz sich gerade hinsetzen. Sie sollten mal gucken, was als nächstes Schild da an der Seite kommt, wenn wieder so eine Markierung kommt im Tunnel. Die Zeichen sind gut, wir erkennen sie. Jesus kommt, das ist ja meine Erlösung. Ihre Erlösung, das ist das, worauf wir seit Jahrzehnten zugelaufen sind. Jesus kommt, das heißt, ich kann tatsächlich meinen Kopf hochheben. Ich kann mich aufrichten und ihm durch alles, was sonst so da ist, Schritt für Schritt entgegengehen. Aber wie gut. Wie gut, dass wir nicht nur die Adventskerze und Nostalgie haben. Wie gut, dass wir mitten am zweiten Advent das Flutlicht haben. Das Flutlicht vom Kommen, vom Wiederkommen von Jesus. Und das über diesem Sonntag und über dieser Woche und über Ihrem und meinem kleinen Lauf der Tage steht. Jesus kommt. Es wird hell. Es wird richtig hell. Was für eine Freude. Ich möchte gerne mit Ihnen beten und lade Sie ein, dazu aufzustehen. Wie fangen wir an, wenn wir zu dir kommen im Gebet? So fangen wir an, Herr Jesus, dass wir uns bei dir entschuldigen wollen. Dass wir das manches Mal aus den unterschiedlichsten Gründen so ins Nebengleis geschoben haben. Weil es jetzt gar nicht so relevant uns schien, weil es uns störend erschien, weil es nicht aktuell war oder was auch immer uns da bewegt hat. Wir bitten dich, dass du uns das verzeihst, dass wir Worte, wesentliche Worte von dir, so nachgeordnet nur wirken lassen in unserem Leben. Und wir merken das. Das bleibt nicht ohne fatale, negative Wirkungen, wenn wir das vernachlässigen. Deswegen kommen wir auch an diesem Sonntagmorgen, Herr Jesus, ganz bewusst zu dir zurück. Wir kommen zu dem zurück, der sagt, ich komme und ich bin der Kommende. Und wir beten dich darüber an, dass es nicht nur Kerze, sondern auch Flutlicht gibt. Dass es hell, richtig hell, gleißend hell wird, wenn du kommst. Und wir stehen an diesem Morgen vor dir, Herr Jesus, in Erwartung, und danken dir für das Fortschreiten der Zeichen der Zeit. Wir fahren weit in diesem Tunnel, sind hoch aufmerksam und schauen dir entgegen. Wir preisen dich darüber, dass wir mit unserem Tag auf die Erlösung, mit unserem Warten auf die Erlösung, auf deinen Tag zugehen. Und dass alles, was du uns in deinen Worten gesagt hast, offenbar, wahr, sichtbar, real werden wird. Wir freuen uns auf den Tag der Erlösung. Und wir wollen aus der Begegnung mit dir, mit aufrechtem Gang und erhobenem Haupt, unseren Alltag leben. Wir sind dir begegnet. Du bist unser Herr. Du bist unser Meister. Du bist unser Hirte. Du bist unser Haupt. Du bist unser Gott. Wir beten dich an. Jesus kommt, du kommst. Komm, so schnell es geht. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.